1,5 MHz. Ihr hört Südafrika Info. Im Studio und an dieser Sendung beteiligt sind Leni, Nelly, Dani, Rudi und Christoph. An der Technik ist der Martin. In der folgenden Stunde informieren wir euch über eine Tagung, die Ende Januar in Luzern zum Thema Südafrika stattgefunden hat. Im Zentrum stehen Auszüge von Reden, die dort gehalten worden sind.
Die Frage von Gewalt und Nicht-Gewalt, die häufig sehr stark auch in unserer Diskussion liegt, wo die Pro-Arbeiterkirchen sagen, alle Gewalt, im Allgemeinen wird es so grundsätzlich gesagt, alle Gewalt ist falsch, das ist zu verurteilen, wir können das nicht unterstützen. Weil die anderen sagen, wenn die Regierung das unmöglich macht, für irgendeine legale, friedliche Lösung, wenn alle friedlichen Methoden von Widerstand, wenn die verboten wurden, wenn beinahe keine anderen Kanäle da übrig bleiben, was denn bleibt übrig für jemanden, der Befreiung für sein Land erreichen will? Deswegen auch die Frage, die da so stark und heftig diskutiert wird, ist der ANC eine Befreiungsbewegung oder ist es eine Terroristengruppe? Und endlich auch die Frage von Legitimität der südafrikanischen Regierung. Der südafrikanische Kirchenrat und Kirchenführer, die haben gesagt, diese ist nicht mehr moralisch eine legitime Regierung. Weil die große Mehrzahl von Pro-Apartheid-Kirchen, die sagen, natürlich ist es legitim. Das ist von Gott dargestellt und dem müssen wir gehorchen. Sehr starke Auseinandersetzung von Gefühlen und Überzeugungen. Was in solch einer Lage ist die Verantwortung der Kirche? Das muss ich zusammenfassen. Erstens, ich bin überzeugt, dass die erste Aufgabe und Verantwortung der Kirche in Südafrika ist, Verkündigung der guten Botschaft von Jesu Christ, von Liebe, von Wahrheit, von Gerechtigkeit, von Menschwürdigkeit und von Befreiung. Und diese Botschaft muss immer und ständig muss das gehört werden. Zweitens, die Konsequenzen des Evangeliums von solch einer Botschaft durchziehen auf allen Ebenen, politischen, Wirtschaftsebene, kulturellen Ebenen, Erziehungs-, sozialen Ebenen. Was bedeutet es, Kirche und Christ zu sein in solch einer Lage von Krise, von Spannung, von Ungerechtigkeit. Das ist für uns die grundsätzliche Frage. Drittens, dass die Kirche muss sich in Solidarität aufstellen und verbinden mit allen, die leiden, allen, die unterdrückt werden, allen, die Rechtlosen, allen, die verhaftet werden, allen, die auf irgendeine Weise als Opfer von diesem System von Ungerechtigkeit, die da leben und die da unterleiden. Und wenn die Kirche das nicht tut, dann nach meiner Überzeugung verleugnet die Kirche die tiefste Glaubenserkenntnis von Gehorsam und Liebe zu Jesu Christus. Viertens, die Kirche muss eine klare Entscheidung fassen über die Frage von Gewalt, gerecht oder nicht, und von Widerstand gegen Unrecht. Einschließend auch das Verhältnis und Verantwortung, die die Kirche hat in Südafrika gegen die Befreiungsbewegung, einschließend den ANC. Fünftens, die Kirche braucht, um viel mehrere Nachforschung zu tun, nachzudenken, in einer regelmäßigen Diskussion zu stehen mit den Leidenden innerhalb und außerhalb Südafrika über die Frage von einer zukünftigen Vision von der Gesellschaft. Welche politische Systeme möchten wir haben? Welche Wirtschaftssysteme? Welche Erziehungssysteme? Was möchten wir für Südafrika haben? Die Antwort davon, die kann nur von den Menschen selbst gegeben werden. Die ganze breite Bevölkerung muss sich daran beteiligen, sodass endlich was rauskommt. Es kommt auf die tiefe, warme Überzeugung von der großen Mehrzahl von allen Südafrikanern, schwarz und weiß. Sechstens, ich glaube, die Aufgabe und Verantwortung der Kirche ist ein Aufruf zur Weltkirche, um die Mitverantwortung zu tragen mit der Kirche in Südafrika. Nicht, weil wir in Südafrika als Kirche oder weil wir als Südafrikaner, weil wir das Recht haben, um mehrere Zeit und Opfer und finanzielle Unterstützung zu bekommen. Nein, deswegen nicht. Aber weil in dieser häufigen Lage im südlichen Afrika und in Südafrika ist es so wichtig, auch für die ganze zukünftige friedliche Entwicklung von ganzen südlichen Afrika, dass die Kirche nicht allein innerhalb Südafrika, aber auch in Verantwortung zu den Nachbarstaatenbevölkerungen, dass die Kirche mit der Weltkirche zusammensteht, um zu sagen, wir haben eine tiefe, große, herrliche Verantwortung. Wir bauen an einem neuen Südafrika. Und wir haben die Verantwortung, um auch dadurch die ganze Weltkirche aufzurufen, um zu sagen, wir können, wenn wir zusammenstehen, können wir dieses üble und böse System von Apartheid können wir beenden. Und besonders, wenn die katholische Kirche als Weltkirche mit den protestantischen Kirchen das zusammentun. Und wenn zum Beispiel auch von der katholischen Kirche, auch von der Papst und Führerschaft, die ganz klare, eindeutige Botschaft kommt, um zu sagen, wir sind nicht bereit weiterzugehen, denn dieses System ist teuflisch, es ist unmenschlich, es ist unchristlich. Es muss beendet werden. Wir rufen alle Christen auf, in der Welt, um zu sagen, es darf nicht länger weitergehen.
Der, der hier geredet hat, ist der Bayer Snode. Mit dem vollen Namen heisst er Christian Friedrich Bayer Snode, nach einem berühmten Bauerngeneral, der sein Vater für ihn geschwärmt hat. Er ist aufgewachsen in einer streng baurischen Tradition, hat Theologie studiert und hat in der holländisch reformierten Kirche eine steile Karriere gemacht. Er war Mitglied des Bruderbund. Das ist eine Geheimorganisation, wo praktisch alle höheren Politiker in Südafrika dazugehören. Und man hat seinen Namen sogar im Zusammenhang mit dem Amt des Staatspräsidenten genannt. Er wäre ja nicht der erste Pfarrer gewesen in diesem Amt. Der Bayer war fast 45, als er vor allem durch Bibelarbeit mit den Studenten, aber auch durch eine Konferenz über den Rassismus mit dem Ökumenischen Rat der Kirche eingesehen hat, dass der staatlich verordnete Rassismus in einem totalen Gegensatz steht zu dem, was er als evangelischer Pfarrer eigentlich müsste verkünden. Seither hat er konsequent gegen die Politik der Apartheid geschafft. 1963 hat er das Christliche Institut für Rassenfragen gegründet. Das ist 1977 verboten worden. Später war er 3 Jahre lang Generalsekretär des Südafrikanischen Kirchenrats. Seine Kirche hat ihn vom Pfarramt ausgeschlossen. Verwandte und Freunde haben ihn geächtet. 7 Jahre lang war er gebannt, das heisst praktisch unter Hausarrest, mit der Auflage, dass er nicht mit mehr als einer Person aufs Mal dürfe reden. Aber jetzt, mit seinen fast 74 Jahren, ist er immer noch der Gewährsmann, Berater und Zuflucht für Schwarze und Weisse aus dem Widerstand. Der Grand Old Man, vor allem vom kirchlichen Widerstand. Und ein grosser Teil der Fäden läuft bei ihm zusammen. Mehr und mehr werden Kirchen in Südafrika zu einem wichtigen Faktor des Widerstands. Vor allem die, die zum Südafrikanischen Kirchenrat gehören. Jede andere oppositionelle Organisation wird verboten oder gebannt, das heisst in ihrer Tätigkeit fast total eingeschränkt. Auch Gewerkschaften können nur noch sehr bedingt arbeiten. Kirche hingegen kann man in einem so betont christlichen Land wie Südafrika nicht gut verwüten. Es werden aber Mitarbeiter verhaftet, die Hauptsitz des Kirchenrats und von der katholischen Bischofskonferenz sind letztes Jahr durch Anschläge zerstört worden. Und jetzt versucht man, ein Handwerk zu legen über den Geldhahn. Das weckt jetzt aber mehr und mehr den Widerstand der Partnerkirchen im Westen, auch in der Schweiz. Im Rahmen der Theologischen Bewegung für solidarische Entwicklung zum Beispiel hat sich die Arbeitsgruppe Kairos gebildet aus vorwiegend jungen Katholiken. Sie nennen sich nach dem Kairos-Dokument einen Entwurf zu einer südafrikanischen Befreiungstheologie. Mit bereits engagierten Gruppen zusammen hat die Kairos-Gruppe eine Einladung geschickt zu einer breit angelegten Tagung zum Thema christliche Solidarität mit den Opfern der Apartheid in Luzern. 2,5 Tage lang haben es 500 und mehr Leute zusammengebracht. Es sind zu Wort gekommen, Vertreter der südafrikanischen Kirchen und Gewerkschaften, aber auch ANC und SWAPO-Leute von Namibia, nebst ein paar engagierten Schweizer. In 23 Ateliers hat man zu verschiedenen Themen geschafft. Den Samstagabend mit einer Theatergruppe von der Elfenbeinküste und einer Autorenlesung war ein kultureller Höhepunkt. Am Schluss ist, wie es sich für eine kirchliche Gruppe gehört, ein Gottesdienst gestanden. Aber einer, der auch nicht kirchliche Teilnehmer sichtlich bewegt hat. Von den Gästen her ist nochmals die Stimme der Unterdrückten zum Ausdruck gekommen, aber auch die Hoffnung auf einen Gott, der auf der Seite der Schwachen steht und von ihrer Befreiung. Von unserer Seite war es mehr klar über die Mitschuld der Schweiz und über die Lauheit der Opposition dagegen. Flois Knolle, eine Schwarze aus Südafrika, hat uns alle mitgerissen, ein Ad-Hoc-Chor und das Publikum. Wir haben Trauer und Hoffnung mitempfunden in den Liedern, vor allem im Lied «Sind sie nie nah», das heisst «Was haben wir getan?». Das ist der regelmäßige Begleitgesang bei den Demonstrationen in Südafrika und in der Nationalhymne «Nkosi Sikelele», «Gott segne Afrika». Am Schluss, mit dem Bericht und Impuls für die Weiterarbeit in der Regionalgruppe, haben wir Soweto-Kerzen angezündet und das Licht durch die ganze Kirche durch symbolisch weitergegeben. Mit den noch angezündeten Kerzen und einem Transparent gegen Geschäft mit dem Unrecht sind dann noch ein paar hundert selbstverständlich schön brav auf dem Trottoir vor die Firma Bucher gezogen. Der neueste Umschlagplatz für südafrikanische Diamanten. Als Paltis haben wir unseren Gästen ein Tuch mitgegeben, das von den Tagungsteilnehmern bemalt worden ist. Ein Regenbogen, davor ein aufgebrochener Stacheldraht und verschiedenfarbige Fußstapfen, die auf die Lücken im Draht zuwandern. Unsere Gäste haben sich sehr gefreut darüber. Sie haben neue Hoffnung geschöpft, dass in der Schweiz doch mehr Unterstützung für sie vorhanden sei, als es manchmal aussieht.
Zeitstadt, in der sich Vorgänge von historischer Bedeutung im südlichen Afrika abspielen. Das am 22. Dezember 1988 in New York von Angola, Südafrika und Kuba unterzeichnete Abkommen stellt den bedeutendsten Fortschritt im Kampf für die völlige Befreiung Afrikas dar, auf dem Weg, Frieden in südlichen Afrika zu erreichen. Diese Entwicklungen sind das Ergebnis verschiedener Faktoren. Zunächst und vor allem sind sie das Ergebnis einer demütigen und niederschmetternden Niederlage der Kriegsmaschinerie des Apartheid-Regimes durch die vereinten Kräfte der Volksrepublik Angolas, der internationalistischen kubanischen Kräfte und der Kämpfer der SWAPO. Die Schlacht von Cuito Cuadavale hat schließlich in ein für alle Mal den Mythos von der militärischen Macht des Rassistenregimes zerstört und ihre oft wiederholte Behauptung, dass Weiß-Südafrika bis zum letzten Blutstropfen kämpfen werde, um weiße Vormachtstellung und Privilegien aufrecht zu erhalten, zum Spott gemacht. Die kubanischen Soldaten duckten in der Tat ihre Überraschung darüber aus, mit welcher Leichtigkeit die südafrikanische Armee geschlagen werden konnte und hob die niedrige Moral der südafrikanischen Truppen hervor. Durch ihre Niederlage war die südafrikanische Armee zu einem beschämenden Rückzug gezwungen und sie verdankte es nur die Menschlichkeit ihrer Gegner, dass sie nicht fast vollständig vernichtet wurde. Wir im ANC ehren all diejenigen, die schließlich dazu beitrugen, dass Pretoria seinen Traum, Angola zu besiegen und seine Marionetten in Luanda zu installieren, begraben müsste. Wir ehren unsere Kampfgefährten der SWAPO, die nach so vielen Jahren des Kampfes und der Opfer ihr Land an die Schwelle der Freiheit geführt haben. Wir werden alles in unserer Macht stehen tun, diesen Prozess zu begünstigen. Wir haben deshalb zugestimmt, unsere Kämpfer aus Angola abzuziehen, um dem Regime in Pretoria keine Möglichkeit zu geben, von den Abkommen vom 22. Dezember abzurücken. Wir tun das in dem Wissen, dass dieses Abkommen einen Fortschritt von großer strategischer Bedeutung für unsere Region und unseren Kampf darstellt. Die Tatsache, dass wir aus Angola weggehen, bedeutet jedoch nicht, dass wir den bewaffneten Kampf aufgeben. Tatsächlich beabsichtigen wir, ihn fortzuführen und zu intensivieren. So spektakulär die Niederlage der Apartheid-Kräfte in Angola auch ist, darf man nicht vergessen, dass sie auch ein Ergebnis des lange während des Kampfes der Menschen in Südafrika und Namibia ist. Die Massenaktionen unseres Volkes in den letzten Jahren haben dazu geführt, dass Südafrika die schwerste politische und wirtschaftliche Krise seiner Geschichte durchmacht. In den 80er Jahren haben wir die größten, organisiertesten und aktivsten politischen Kräfte für die Befreiung unseres Landes gesammelt. In den städtischen Townships, in den ländlichen Gebieten, in den Bantustans, in den Bergwerken, Fabriken und auf den Farmen, in den Schulen und Universitäten, in unseren Kirchen, Moscheen und Tempeln kämpfen die Menschen und organisieren sich für unseren schließlichen Sieg. Die Stärke unserer Volksarmee und Konto Esizwe nimmt zu und Guerilla-Angriffe finden täglich statt. Auf der anderen Seite ist die südafrikanische Armee durch eine zunehmende Zahl weißer Kriegsdienstverweigerer geschwächt worden. Sie weigern sich, ihr Mitmenschen zu terrorisieren oder im Namen von Apartheid Krieg gegen ein Nachbarland zu führen. Schließlich war die Niederlage der Apartheid-Kräfte in Angola auch ein Ergebnis der internationalen Kampagne, Südafrika zu isolieren. politisch, ökonomisch, militärisch und auf jedem gesellschaftlichen Gebiet.
Das sind Ausschnitte von der Rede von der Aziza Sedat gewesen. Aziza ist eine südafrikanische Ärztin und lebt schon seit längerem in der BRD im Exil. Unter anderem hat sie ein Buch über das Gesundheitswesen in ihrer Heimat geschrieben. Ihr Mann, der Toni Sedat, arbeitet als offizieller ANC-Vertreter in Bonn. Der ANC existiert jetzt bereits seit 75 Jahren und ist die wichtigste Befreiungsbewegung gegen das Rassistenregime von Südafrika geblieben. 1960 ist er mit anderen Anti-Apartheid-Organisationen zusammen verboten worden. Seitdem gehört der bewaffnete Kampf zu seinen Strategien. Seine wichtigsten Führer leben entweder im Exil oder sind wie der Nelson Mandela in Südafrika in Haft. ANC-Vertreterinnen und Vertreter, die im Ausland leben, fordern von der internationalen Gemeinschaft verbindliche und umfassende Massnahmen, unter anderem Wirtschaftssanktionen gegen das Minderheitenregime. Von Pretoria werden sie als Terroristen brandmarkt. Sie sind aber umgekehrt dem Terror vom südafrikanischen Geheimdienst ausgesetzt. Die Ermordung von der Dulcy September vor knapp einem Jahr in Paris hat das gezeigt. Die Menschenrechtskommission der UNO hat kürzlich Wirtschaftssanktionen gegen Südafrika empfohlen, weil sie nicht in erster Linie den Schwarzen schadet. Die offizielle Schweiz ist aber bis heute nicht auf die Forderungen vom schwarzen Widerstand nach umfassenden Sanktionen eingetreten. Darauf berufen sich Banken und Wirtschaftskreise, um ihre Geschäfte mit der Apartheid zu legitimieren. Vertreter aus diesen Kreisen sind in den Workshops der Kairos-Tagung als U-Boots auftaucht. Mit polemischen Fragen haben sie versucht, das Gespräch zu polarisieren und den Solidaritätskonsens zu stören. Dass sie die Aziza als Terroristin, die hinter Gitter gehöre, taxiert haben, passt zur Vorstellung von diesen Kreisen von einem evolutionären Wandel, bei dem ihre wirtschaftlichen und politischen Interessen geschützt bleiben würden und die kompromisslosen Forderungen der Schwarzen umgangen werden könnten.